Gemeinde, liebe Gäste, euch habe ich keine Geschichte mitgebracht, aber ein Lied haben wir doch gerade gesungen, oder? Habt ihr es noch im Ohr? Das ist eins meiner Lieblingslieder. Vielleicht sagen einige, ja, das wissen wir schon, das wird immer wieder gesungen. Ha, Leute, ich mag dieses Lied. Jesus, wir sehen auf dich, weil wir Jesus lieben. Und die zweite Strophe, ganz besonders, Jesus, wir hören auf dich. Ist ja logisch, oder? Das machen wir ja immer vom Stehplatz aus. Das stimmt ja gar nicht. Ich meine es nicht, ich meine, das ist zu mir, ja, ich muss ja vorsichtig sein, wenn ich sage, das stimmt ja gar nicht, weil das Grußwort, das ich euch ausgesucht habe heute, das sagt Jesus zu seinen Freunden: Warum sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Krass. Leute, da spricht Jesus. Und er sagt: Warum nennst du mich Gott? Warum sagst du zu mir, Herr? Und du tust nicht, was ich sage. Meine lieben Geschwister, liebe Gäste, wir ehren Gott, wir erhöhen seinen Namen. Wie denn? Wie zum Beispiel? Wir ehren Gott, wir erhöhen seinen Namen. Wie machen wir das? Wie machst du das zu Hause? Wie machen wir das in der Gemeinde? Bitte? Zum Beispiel, weil wir gemeinsam ein Lied zur Ehre Gottes singen oder gemeinsam Gott anbeten oder auch in Ehrfurcht vor Gott hintreten und Gott die Frage stellen: Herr, was willst du mir heute sagen? Und Geschwister, ich habe dieses Wort Jesu ganz bewusst ausgewählt. Wenn Jesus sagt: Aber warum sagt er zu mir, Herr, und dann tut er nicht das, was ich euch sage? Für Petrus war es wieder einmal Nachtschicht. Die ganze Nacht auf dem See, die ganze Nacht durchgearbeitet mit seinen Freunden, und das Ergebnis, wir haben das in Lukas Kapitel 5. Vielleicht darf ich euch einladen, das mit aufzuschlagen. Lukas 5, Verse 1 bis 4. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines dieser Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren. Und Jesus setzte sich ins Boot und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Aber bitte, da steht ganz klar, nicht zum Spaß aus, oder? Werft eure Netze zum Fang aus. Bitte beachtet das. Über den Inhalt dieser Seepredigt sagt Lukas gar nichts. Du kannst reinschauen. Da wird nichts gesagt, was Jesus gepredigt hat. Aber dann, als er mit seiner Predigt zu Ende ist, ein echt merkwürdiger Befehl: Fahre auf den See, wo es tief ist. Wie tief ist er? Wo ist denn der See tief? Ja, einfach zur Mitte hin. Wisst ihr, wie groß der See Genezareth ist? Also in seiner Ausdehnung meine ich. In der Länge etwa 21 Kilometer und in der Breite, an der breitesten Stelle, etwa 12 Kilometer. Also das war nicht nur ein paar Meter vom Ufer weg. Ja. Die mussten schon ein Stück hinausfahren. Petrus hört diese Anweisung. Nichts gegen deine Predigt, Rabbi, die war echt gut. Die Menschen hingen ja förmlich an deinen Lippen, rhetorisch einwandfrei, und da ist keiner eingeschlafen. Wow. Kann dir nicht passieren, oder? Sag nicht so schnell nein, weil von hier vorne hat man einen Rundumblick. Und man sieht eigentlich alles. Okay, heute Vormittag ist das nicht der Fall, aber manches Mal, ja, vielleicht heute Nachmittag, ich weiß ja nicht, ob du kommst, ich bitte dich, dass du kommst. Und dann könnte es sein, je nachdem, wie viel du gegessen hast, dass du hier dann auf dem Stuhl sitzt und denkst, boah, oh oh, ich kämpfe. Dann lade ich dich ein, dann kommst du nach vorne, stellst dich zu mir, weil im Stehen kannst du nicht schlafen, das geht nicht. Aber keiner war bei der Predigt Jesu eingeschlafen, vermute ich jetzt. Aber weißt du, vom Fischen hast du keine Ahnung. Man fischt doch nicht mit dem Netz um die Mittagszeit. Das macht doch keiner. Aber mach dir nichts draus. Woher sollst du das wissen? Du bist doch, was bist du? Na, eigentlich bist du ja Zimmermann. Ja gut, vielleicht auch noch ein Prediger, aber lass mal das Fischen die Profis machen. Waren das die Worte des Petrus? Man hat Petrus so geantwortet? Geschwister, der Petrus war wirklich ein Profi im Fischen, ja oder nein? Und er hat die ganze Nacht gearbeitet, weil nachts schwimmen die Fische wesentlich weiter oben. Und mit dem Netz zu fischen ist dann etwas ganz Logisches. Und am Tag schwimmen die Fische viel weiter nach unten. Und dann auch um die Mittagszeit, um die heißeste Tageszeit. Nochmal Vers 5. Oder wir lesen jetzt Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir haben nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Und wirf dein Netz zum Fang aus. Beachte das bitte. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr schaut nach Psalm Kapitel 8, und da stehen die Fische auch im See Genezareth dem Schöpfergott, oder? Und so kann Jesus, da ja die Fische alle ihm gehören, als Schöpfergott, so kann Jesus gerade dann einen Fischzug befehlen zu einer aus menschlichen Sicht völlig aussichtslosen Stunde. Aber auf dein Wort hin werde ich es tun. So die Worte des Petrus. Auf dein Wort hin werde ich die Netze zum Fang auswerfen. Und wisst ihr, ich habe hier an diesem Vers 5 beim Schreiben der Predigt einfach mal gestoppt. Warum? Da steckt so viel drin, Geschwister. Mit dem Wörtlein aber. Steht doch da, oder? Aber auf. Mit dem Wörtlein aber fängt der Glaube des Simon an. Nämlich der Glaube an die Allmacht Gottes. Ein Glaube, der sich als Gehorsam erklärt. Ein Glaubensgehorsam wider alle Vernunft. Und gegen jegliche Berufserfahrung. Das ist für mich ein dennoch, ein trotzdem Glaube, der seinem Herrn völliges und absolutes Vertrauen schenkt. Ein Vertrauen, meine Lieben, das keine Rücksicht nimmt auf die anderen. Auf die anderen Fischer. Was die jetzt denken oder sagen. Der fährt am helllichten Tag zum Fischen raus. Das macht doch keiner. Versteht ihr? Dem Petrus ist das egal. Ist es mir immer egal, was andere denken? Ist es dir immer egal, was die anderen denken? Oder kann es sein, dass wir oft da auch so einem gewissen Selbstschutz Dinge tun oder nicht tun? Was werden die anderen denken? Es muss immer alles logisch sein, oder? Das hätten wir doch gerne. Alles begreifbar oder messbar oder rational nachvollziehbar. Aber liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Wenn Gott Wenn der Herr etwas von uns erwartet, das heißt, dir einen Auftrag gibt, dann muss das nicht immer mit deiner Logik übereinstimmen. Das gilt es zu akzeptieren. Und Petrus, hat es sich gelohnt, dass er auf dieses Wort Jesu gehört hat? Hat es sich für ihn gelohnt, ja oder nein? Geschwister, der Text sagt, so viele Fische, dass man meinte, die Netze zerreißen. Er musste seine Gefährten aus dem anderen Boot herzuwinken und sagt, hey, kommt, helft uns, wir gehen gleich unter, das sind zu viele Fische, das kann das Boot gar nicht fassen. Das steht im Text, beide Boote voller Fische. Wow. Geschwister, das ist die Geschichte. Auf dein Wort hin mache ich das. Und Petrus steht da vom Glück überwältigt. Vers 8. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Hallo? Passt das zusammen? Herr, geh weg! Aber wieso soll denn der Herr weggehen? Ich dachte, Petrus will sich bei ihm bedanken. Meine Lieben, der Petrus begreift aufs Neue, wer vor ihm steht. Verstehst du? Es ist der Herr. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erlebt den Unterschied zwischen sich als Sünder und dem, der vor ihm steht. Versteht ihr? Für diesen Augenblick bricht da durch Jesus seine Göttlichkeit und Petrus ist überwältigt und er muss ja sagen, Herr, bitte geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er will damit sagen, wir beide, das geht doch gar nicht. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht genau das, was wir heute wieder brauchen? Nämlich dieses Verständnis, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die Erfahrung, glaube ich, die uns wirklich weiterbringt. Das ist die Erfahrung, die uns auch zu Christus hinführt. Oder nicht? Wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und begreifen, wir brauchen einen Heiland, wir brauchen einen Erlöser, einen Erretter. Es gibt nur einen, oder? Das heißt, wir brauchen Jesus. Er, der Mensch wurde, um unsere Erlösung sicher zu machen. Es ist aber auch der erwartet, dass wir ihm vertrauen. Bedingungslos ihm vertrauen und seinem Wort vertrauen. Versteht ihr? Deswegen sagt Jesus hier in Lukas 6, 46, warum sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und ihr tut nicht das, was geschrieben steht? Gott erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und Petrus sagt, auf dein Wort hin tue ich es, mache ich das. Die Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar die Geschichte des Petrus jetzt übertragen auf uns, okay, wir sind keine Fischer, ja? Wir müssen auch nicht auf den See fahren, um Fische zu fangen, um unser Leben zu bestreiten. Wir haben eine ganz andere Situation. Wir haben unseren Beruf, wir haben unser Auskommen oder Einkommen, wir haben alles, was wir brauchen. Wir leben in einem Land, wo eigentlich niemand wirklich verhungern muss, oder stimmt das? Oh, Wir leben in einem Land, in dem wir bis heute unseren Glauben frei ausleben dürfen. Verstehst du? Ohne Einschränkung. Niemand schreibt dir vor, was du zu glauben oder nicht zu glauben hast. Niemand hält dich auf, wenn du am Sabbatmorgen dich fertig machst, um zur Kirche zu fahren. Ist doch für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Aber ist uns auch in dem Zusammenhang klar, wie viele Christen es auf dieser Welt gibt, die das alles heimlich tun müssen, heute noch. Heimlich Gottesdienst feiern, sich heimlich treffen, halb leise ein Lied zu singen, dass es niemand hört von der Nachbarschaft. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was trauen wir Gott heute noch zu? Was traust du ganz persönlich Gott heute noch zu? Oder anders gefragt, wie allmächtig ist für dich allmächtig? Weil das Wort allmächtig sagt eigentlich ohne Begrenzung. Wie groß ist dein Gott wirklich? Ist das auch mein Gott? Ich meine, glauben wir noch an den gleichen Gott? Aber es gibt doch nur einen Gott. Die Bibel sagt, es ist der eine, einzig wahre Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Davon war auch ein Abraham überzeugt. 1. Mose Kapitel 12. Da hieß Abraham noch Abraham. Die Namensänderung kam erst später. Ja? Aber in 1. Mose Kapitel 12, wir schlagen das bitte mal gemeinsam auf. 1. Mose Kapitel 12, da ist sein Name noch Abraham. Erster Mose Kapitel 12, 1 bis 4, steht Folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen geben und du sollst ein Segen sein. Ja, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr es ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Geschwister, macht man so? Macht man das so? Ich meine, geht das so? Er packt alle seine Sachen ein, der Abraham, also in dem Fall seine ganzen Zelte, sein Gesinde, Knechte, Mägde, seine Frau, Lot und seine Familie, die Tiere, große Herden, das war bitte keine kleine Geschichte, das war schon was Größeres. Und er macht sich auf den Weg und Lot fragt, wo gehen wir denn hin, sagt er, ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen jetzt einfach mal los, weil Gott zeigt es uns noch. Und Lot sagt, okay gut, wenn er das sagt, dann passt es, versteht ihr? Bist du schon mal umgezogen? Na sicher, natürlich. Ich meine, jeder ist schon wahrscheinlich umgezogen. Ich habe mit meiner Frau mal gerechnet, ich glaube, wir sind 15 Mal umgezogen. Aber stell dir vor, du packst den Möbelwagen, alles fertig, und der Fahrer sagt, und wo geht's hin? Sagst du, ich habe noch keine Ahnung, aber wir warten mal noch, das kommt gleich. Das machst du doch nicht. Wenn du umziehst, dann weißt du schon, wo du hingehst, oder? Du kennst ja schon das Haus, die Wohnung, hast vielleicht schon alles renoviert, damit das alles toll ist. Hier in dem Beispiel alles ganz anders. Aber versteht ihr, da ist auch so dieses auf dein Wort hin mache ich das. Ohne zu hinterfragen. Ja, wie jetzt? Ja, wie soll das gehen und wo wird das sein und passt da auch alles? Habe ich genug Weidefläche? Habe ich genug Wasser? Gar nicht. Die Frage, die ich mir gestellt habe, hatte Abraham Vers 2 und 3 schon erlebt? Dieser Abraham, hatte das schon erlebt? Da steht, ich werde dich zum großen Volk machen, Ich werde dich segnen, aus dir einen großen Namen machen. Du sollst für alle ein Segen sein. Ich werde, durch dich soll die ganze Erde gesegnet werden. Hat er das schon erlebt, ja oder nein? Nein. Nein. Aber, wisst ihr, das Entscheidende ist, er kennt seinen Gott. Das ist entscheidend. Er kennt ihn. Und wenn dieser Gott zu ihm sagt, Abraham, zieh los, und dann zieht er los und macht sich auf den Weg. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Beim Schreiben der Predigt, da habe ich mich wieder erinnert, es war 1993 im Januar an einem Sonntagvormittag. Das Telefon klingelt. Meine Frau und ich, wir saßen draußen auf dem Balkon. Die Sonne hat so in die Ecke geschienen. Da war es richtig schön angenehm warm, obwohl es draußen richtig kalt war. Aber es war dort angenehm warm. Wir saßen da und die Kinder im Spielzimmer und das Telefon klingelt. Es war ein Telefon, das man bewegen konnte. Und ich nehme das Telefon ab und eine Stimme meldet sich aus Südafrika und sagt mir, du bist doch der Roland Lachmann, du bist doch Pastor, bla bla bla. Und wir rufen dich nach Südafrika in den Predigtdienst. Ich habe zu ihm gesagt, nein. Nee. Und er sagte, was heißt nein? Sag ich, nein. Vergiss es. Und er hat mich gefragt, machst du das immer so? Ich sage, was? Ja, musst du da jetzt nicht erst mit Gott reden? Ich sagte zu ihm, brauche ich nicht. Der sagt nämlich auch nein. So war ich überzeugt, so war ich frustriert. Ich habe gehört, Afrika, sage ich. Ich habe nur an Löwen und Schlangen gedacht. Ich sage, kommt überhaupt gar nicht in Frage. Das geht gar nicht. Und ich war innerlich richtig aufgewühlt. Ich wollte gerne Prediger sein, aber bitte, wenn es irgend geht, in Baden-Württemberg. Da ist die Welt noch halbwegs in Ordnung, oder? Aber doch nicht auf einen anderen Kontinent. Ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, 13.000 Kilometer Luftlinie. Ja, das ist ja unmöglich. Und der Mann sagte zu mir, weißt du was, wir machen das ganz anders. Ich gebe dir 14 Tage Zeit. Sag ich, für was? Ja, zum Beten, hat er gesagt. Und da dachte ich, der hat mich nicht verstanden. 14 Tage rufe ich wieder an. Und er sagte zu mir, ihr betet und wir beten, dort in Südafrika. Und da wollen wir mal gucken. Und er sagte, einverstanden, sage ich, okay, das, endlich zu Ende ist das Gespräch. Und als ich dann fertig war, sagte meine Frau, was war das denn? Weil die hat ja nur so Gesprächsfetzen mitgekriegt. Ich habe gesagt, vergiss es. Sie sagte, nein, 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 nein. So kriegst du meine Frau nicht beruhigt. Das geht bei ihr gar nicht. Ich sage, komm mal her. Und ich habe ihr die ganze Geschichte erzählt und ich sagte zu ihr, und? Sie sagt, kommt gar nicht in Frage. Sage ich, wow, klar, 2-0. So weit weg in ein fremdes Land, das ich nicht kenne. Eine fremde Nation, eine fremde Sprache, eine fremde Kultur, das Klima und überhaupt alles. Und ich wusste eines ganz genau, dass ich nicht die Sprache der Gaben habe, die Gabe der Sprachen habe. Das wusste ich ganz genau. Das größte Hindernis. Und es geschah Folgendes. Jeden Morgen, wenn wir aufgewacht sind, im Schlafzimmer, haben wir uns beide angeschaut, ein Blick genügt und ich sage, Schatz, und? Sie sagt zu mir, und? Ich sage, nein, sie sagt, nein. Denke ich, oh, super, 2-0. Geschwister, 10 Tage das gleiche Spiel. Wir haben 14 Tage Zeit, 10 Tage das gleiche Spiel, immer das gleiche. Morgens früh, und Schatz? Nein, ich, nein. Das tut so gut. Plötzlich, es war nichts verkehrt, aber wir schlafen ein, in der Nacht vom 10. zum 11. Tag, am nächsten Morgen wache ich auf und die Welt ist komplett auf den Kopf gestellt. Einfach die Festplatte hier oben ganz neu formatiert oder programmiert. Und ich wache auf und sage, lieber Gott, ich gehe nach Südafrika, wie soll ich meiner Frau das erklären? Das ist jetzt aber dein Job. Weil für mich war alles klar, dass wir gehen müssen. Und meine Frau spricht mich an diesem Morgen nicht an und sagt, Schatz, wie steht's? Gar nichts, kein Wort. Und ich habe gedacht, wenn sie mich nicht anspricht, spreche ich sie auch nicht an. Das Ganze hielt etwa bis Mittag, da bin ich fast schon verrückt geworden. Und ich habe zu ihr gesagt, red jetzt mit mir, habe ich gesagt, ich werde noch wahnsinnig. Und sie sagt, was willst du denn hören? Sag ich, Ja, das, was dein Herz sagt, sagt sie, wir gehen nach Südafrika. Und ich, sag ich, und sie sagt, und? Sag ich, das weiß ich auch. Du weißt es auch, wir wissen es beide. Und ich sag, was ist denn hier los? Geschwister, noch in diesem Monat haben wir da den Container bestellt, das Flugticket sicher gemacht. Und im April waren wir schon in Südafrika, konnte ich anfangen mit der Arbeit. Also von Januar bis April, ein fremdes Land. Und wenn du heute meine Kinder fragst, meine Frau fragst, es war die beste Zeit unseres Lebens. Versteht ihr? Gott hat es gewusst. Wir wollten nie darauf verzichtet haben, auf diese 4,5 Jahre, die wir dort erlebt haben, weil es einfach das Beste war, was uns passieren konnte. Wenn unser Gott Jesus Christus heißt, und davon gehe ich einfach mal aus, dann möchte ich uns heute an das Selbstzeugnis Jesu erinnern. Weil Jesus hat einmal ganz klar gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Und dann kannst du sagen, stopp, klar, logisch. Da kommt er ja auch her, oder? Das ist doch sein Zuhause. Aber ist er nicht auch der Schöpfer unserer Erde? Und wurde er nicht zum Retter für alle Menschen? Und zum Heiland aller Gläubigen, zum Mittler im himmlischen Heiligtum? Und hat nicht der Vater ihn zum absoluten Richter erhoben? Wenn die Bibel sagt, und der Vater hat ihm alle Richtergewalt übergeben. Das heißt, wir haben in Jesus nicht nur unseren Freund, wir haben in Jesus auch unseren Verteidiger und wir haben in Jesus auch unseren Richter. Geschwister, was soll da noch schiefgehen? Und umso mehr konnte Jesus hier sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auch auf der Erde. Matthäus Kapitel 28, da können wir das nachlesen. Matthäus Kapitel 28 und dort ab Vers 18. Matthäus 28, Abvers 18. Und Jesus trat dazu und er sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum so geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde. Geschwister, das erste ist ein Selbstzeugnis. Mir ist alle Gewalt gegeben. Das ist also bitte Allmacht. Versteht ihr? Das ist unser Schöpfer Gott, der in nur 6 Tagen Planet Erde mit Leben erfüllt hat. Er hat die Lufthülle geschaffen, das Licht, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, den Menschen, das Universum. Und es steht im Text, und er ruhte am 7. Tage. Das ist unser Gott. Soviel zu Vers 18. Aber Vers 19 ist doch dieser Auftrag, oder? Diese Aufgabe. Geschwister, stehen wir noch dazu, wenn Jesus sagt, geht in die Welt. Leute, das ist eine Geh-Mentalität. Heute in der Christenwelt hat man das genau umgedreht. Man lebt heute in einer Komm-Mentalität. Wir haben eine schöne Gemeinde, wir machen ein wunderschönes Programm, wir machen Flyers, die Post trägt sie aus, wir stellen die Plakate auf und wir sagen, herzlich willkommen, kommen Sie zu uns. Und, wie viele kommen? Leute, Jesus hat gesagt, geht zu den Menschen nach Hause, da wo sie wohnen und leben. Geht hin, sprecht sie an, erzählt ihnen von mir und macht sie zu meinen Jüngern. Wie viele sollen wir denn zu Jüngern machen? Wie viele denn? Wer ist denn hier gemeint? Die ganze Welt, oder? Alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen. Das heißt, meine Lieben, Jesus möchte seine Gemeinde bauen. Ich erinnere euch ganz kurz nur an das Pfingstereignis. Apostelgeschichte Kapitel 2. Als der Heilige Geist in Form von Flammen auf die kleine Gemeinde herniederkam, das waren nur eine Handvoll Leute im Verhältnis zu der Bevölkerung, nur eine Handvoll Leute, aber sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann hält Petrus eine Predigt. Und wenn ihr euch die Predigt anschaut, diese Predigt ist gewürzt. Die Predigt ist nicht einfach nur so zum Zurücklehnen und alles gut. Die Predigt hat es in sich. Und was geschieht am Ende der Predigt? Es bekehren sich wie viele Menschen, wisst ihr das? Habt ihr das? Bitte. 3000 Menschen werden getauft. Geschwister, das ist das Werk des Heiligen Geistes, nicht des Petrus. Weil aufgrund seiner Predigt hätte man ihn eigentlich ins Gefängnis schmeißen können. Weil er sagt, ihr habt ihn getötet. Ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr seid schuldig geworden. Und die Zuhörer waren so ergriffen, dass sie fragen, ihr lieben Brüder, was sollen wir denn jetzt machen? Versteht ihr, sie haben es begriffen. Und Jesus, Petrus sagt zu ihnen, tut Buße, lasst euch taufen und folgt Jesus nach. Das ist alles. Und 3000 Menschen nehmen diesen Ruf an. Und Jesus spricht zu seiner Gemeinde in Matthäus 16, 18, ich glaube, ihr kennt das auswendig, sagt Jesus zu Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und achtet darauf, Jesus sagt, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde was? Nicht überwältigen, nicht zerstören. Jesus sagt, meine Gemeinde wird leben. Ich werde meine Gemeinde bauen. Aber, hört man dann so die Stimmen auch in der Gemeinde, wenn dann die Menschen sagen, aber schaut mal, die Leute hier in der Stadt heute, die sind derart säkularisiert. Was heißt denn das? Säkularisiert. Das heißt, verweltlicht. Die Leute haben nur noch die Welt, den Weltgeist vor Augen. Die haben kein Interesse mehr. Die Menschen fragen heute nicht mehr nach Gott. Ich frage euch, stimmt das so? Ist das so wirklich wahr? Es stimmt nicht. Es gibt so viele Menschen, auch in der Stadt Singen, auch da, wo du zu Hause wohnst, Menschen, die nach Gott suchen, die ihn einfach noch nicht kennen, die ihm noch nicht begegnet sind, die ihn nicht erlebt haben. Versteht ihr? Die brauchen einfach nur einen Wegweiser. Sie brauchen ein Hinweisschild. Sie brauchen jemanden, der sagt, ich habe Jesus erlebt. Und die fragen dich, wie denn? Und du erzählst ihnen eine Geschichte von der letzten Woche. Frage, könntest du das? Na, ich weiß, ich provoziere jetzt, aber ich frage trotzdem. Ihr lauft ja nicht gleich weg. Kannst du das? Eine Erfahrung aus der letzten Woche erzählen? Oder musst du in deiner Kiste greifen und eine Erfahrung vom letzten Jahr nehmen? Oder vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Geschwister, da gibt es doch Erfahrungen jede Woche, oder nicht? Und das brauchen die Menschen. Das brauchen die Menschen. Sie müssen erleben, wie du mit Jesus lebst und was du mit Jesus erlebst. Und deshalb habe ich die Frage gestellt, was traust du Gott heute noch zu? Wie allmächtig ist allmächtig? Ja, was traust du Gott denn in Deutschland zu oder in Baden-Württemberg? Oder fragen wir ganz direkt, was traust du Gott hier in der Stadt Singen zu heute, also in unserer Zeit? Meine Lieben, ich glaube, wir brauchen ein Ziel, das uns als Gemeinde auf die Knie zwingt. Versteht ihr? Wenn wir uns ein Ziel stecken, das wir alleine erreichen können, ohne groß uns anzustrengen, ist das schwierig? Brauchen wir da Gott dazu, das Gebet? Ein Ziel, das wir selbst erreichen können. Leute, das hilft uns doch gar kein Stück weiter. Wir brauchen ein Ziel, das so groß ist. Sprich, dass wir uns die Frage stellen, wo wollen wir mit der Gemeinde Singen in 2 Jahren sein? Oder in 5 Jahren sein? Wo, wie soll das sein? Wie groß soll die Gemeinde sein? Oder sind wir zufrieden, dass unsere Gliederliste eigentlich stagniert und ältere Geschwister wegsterben, sprich Minus auf der Liste, und keine neuen dazukommen? Und wir gewöhnen uns daran? Das kann doch nicht sein. Geschwister, Jesus hat doch gesagt, geht in die Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ein Ziel, das uns auf die Knie zwingt. Die Schrift sagt, eine betende Gemeinde ist was? Was ist eine betende Gemeinde? Ich habe es nicht verstanden. Ja, stimmt, sie ist lebendig, aber noch mehr. Sie ist eine siegende Gemeinde, versteht ihr? Durchs Gebet rufen wir Gott an und Gott schenkt der Gemeinde den Sieg. Und da gibt es eine Verheißung. Tausende werden sich pro Tag bekehren. Geschwister, Tausende werden sich bekehren. Und für diese Aufgabe hat Jesus uns eine Verheißung gegeben. Schlagt doch bitte mal auf Johannes 13. Johannes 13, Verse 34 und 35. Da steht Folgendes. Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieb habt, so wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. Meine lieben Freunde, Frage gleich jetzt. Sagen wir da auch, auf dein Wort hin tun wir das. Machen wir das? Weil das ist eine Herausforderung hier. Geschwister, das ist eine Herausforderung, weil Jesus sagt, bitte, ihr in der Gemeinde, aber das geht noch viel weiter. Gemeinde ist ja nur Sabbatvormittag, oder? Das ist ja auch zu Hause. Die kleinste Zelle der Gesellschaft ist was? Die Ehe. Einfach erstmal die Ehe, Mann und Frau. Und dann kommt das nächste, ist die Familie mit den Kindern. Und dann haben wir die Gemeinde. Und das neue Gebot, ich nenne es für mich so, das 11. Gebot, das die 10 Gebote einfach einschließt. Liebet euch so untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt Jesus, und daran werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Tolle Werbestrategie, oder? Weil Jesus verspricht hier, die Menschen werden erkennen. Sie werden es sehen. Wenn ich daran denke, was wir bereit sind, manches Mal für Werbung auszugeben an Geld. Ich kann mich sehr gut erinnern, im vorletzten Gemeindebezirk, wir hatten einen Missionsausschuss. Es war noch die Zeit, als noch die Nettvorträge angeboten wurden. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das liegt schon länger zurück. Aber wir haben damals entschieden, dieses Jahr machen wir das ganz groß. Ganz groß. Wir werden die ganze Stadt erreichen mit der Werbung, mit der Einladung, mit diesen Flyern. Ja. Und wir haben die Post beauftragt, diese Flyer in die Häuser zu tragen. Warum haben wir die Post beauftragt? Ja, weil keiner bereit war zu gehen. Also macht es der Briefträger. Und wir haben für die gesamte Werbung, achtet das bitte mal, das war vor 2000, wir haben für diese Werbung ausgegeben 10.000 D-Mark. Das war viel Geld. Und in diesen 4 Wochen haben wir dann eine Analyse gemacht, wo die Gäste herkommen, warum sie kommen. Und wisst ihr, wie viele Leute durch die Werbung mit der Post gekommen waren, also mit dem Flyer im Briefkasten, wie viele Leute zu unseren Vorträgen gekommen waren? Eine einzige Person, einmal an einem Abend, für 10.000 Euro, D-Mark. Alles andere kam durch 1:1 Werbung. Also du nimmst einen Flyer, gibst den Nachbarin, lädst sie ein. Das ist was ganz Persönliches. Aber diese Leute, da kam nur einmal eine Frau. Und wir haben gesagt, das machen wir nie mehr wieder. Nie mehr. Das ist ja Wahnsinn, dieses Geld auszugeben. Das Geld der Gemeinde. Aber Geschwister, hier im Text steht etwas. Da steht was drin, eine Verheißung. Und wisst ihr, ich muss da schon nachbohren. Machen wir das, wenn es da steht? Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Geschwister, Gebot steht nicht für versuch's mal, probier's mal. Vielleicht klappt's, wenn's nicht klappt, vergiss es. Das steht da nicht. Weil eigentlich sagt Jesus durch diesen Vers 34, ich gebiete dir, oder? Das ist dein Gebot. Ich gebiete dir, fang an, deinen Nächsten so zu lieben, wie ich Jesus dich liebe. Also deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, den Nachbarn, den Arbeitskollegen in der Gemeinde, Schwestern, Bruder, auch der Bruder, der mir quer im Magen liegt. Schwierig, oder? Oh, das gibt mir Bauchweh. Den soll ich auch lieben. Und wie ist es im Verkehr? Da wird es ganz eng. Lieber keinen Fisch aufs Auto hinten draufkleben. Warum nicht? Weil damit würde ich mich ja outen. Ich bin Christ. Ich klebe den Fisch nicht aufs Auto, weil mein Fahrstil nicht zum Christsein passt. Krass, oder? Aber gut, das betrifft euch ja alle gar nicht. Das betrifft ja nur mich, weil ich so viel unterwegs bin. Nein, nein, meine Lieben. Johannes 13, 34, das betrifft uns alle. Und das ist ewiges Evangelium. Das ist ein Versprechen. Jesus sagt, wenn ihr diese Liebe lebt, werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das ist Werbung zum Nulltarif. Und es fragen welche, wie soll das gehen? Geht das so einfach? Ich meine, der Level ist doch sehr hoch, oder? Wie ich euch geliebt habe. Und dann kommen wieder die Kritiker der Gemeinde, die sagen, siehst du, das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Wir sind nicht Jesus. Haben sie recht, ja oder nein? Ja, sie haben recht. Wir sind nicht Jesus. Und das können wir auch nie sein. Wir werden auch nie so sein wie er. Und trotzdem ist es falsch. Weil wenn Jesus diese Erwartung ausspricht, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, dann hat er alle Vorbereitungen getroffen, dass es geht. Das heißt, wir brauchen einfach nur diese Liebe, oder? Weil das ist ja keine menschliche Liebe, das ist ja die Agape-Liebe, bitte, meine Lieben, vergesst das nicht. Wie Jesus uns liebt, das ist Agape-Liebe. Und wie kriegen wir die? Leute, das ist ganz einfach. Römer 5,5, das kann man auswendig behalten. 5,5. Ich habe es auswendig gelernt, weil da steht im Text ein Versprechen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe Gottes, das ist dort die Agape-Liebe, ist ausgegossen, Plural, in die Herzen der Menschen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Dann kommt der Punkt. Das heißt, Gott hat alles vorbereitet. Gott hat alles im Griff. Gott möchte dir diese Liebe schenken. Bitte. Wir müssen einfach nur zu Gott sagen, Herr, nimm alle meine Sünden aus meinem Herzen, auch die verborgenen. Kennst du das? Was mit den Abgründen in unserem Herzen? Das Heimliche, zu Hause, Türe zu, niemand sieht es, niemand weiß es. Fernseh, Computer, ganz egal, es spielt gar keine Rolle. Es gibt heute, Satan hat 1000 Möglichkeiten geschaffen. Er zieht alle Register. Wofür? Weil er dich in seinem Bann haben möchte. Er möchte dich einfach nur von Christus trennen. Deshalb spreche ich mal ganz bewusst auch von der heimlichen Sünde, die mir sehr wohl bekannt ist. Ist mir klar, dass heimliche Sünde, mit der ich mich arrangiert habe, mir mein ewiges Leben kostet? Oder glauben wir, dass wir mit Gottes Gnade ein Spiel spielen können? Geschwister, heimliche Sünde, die du nicht bereust, die du nicht aufgibst, die du nicht wegschaffen möchtest von Christus, sie wird dir dein Leben kosten. So steht es geschrieben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Deshalb der Hinweis, Herr Jesus, schaffe alle Sünden aus meinem Herzen, weil es stinkt gewaltig. Und mach aus den Abgründen meines Herzens Täler der Liebe Gottes. Und dann ist alles vorbereitet. Und dann sage ich zu Jesus, und jetzt fülle mein Herz mit der Agape-Liebe Gottes, bis es überläuft. Verstehst du, dass du immer mehr reinschüttest, wie das Glas fassen kann, bis es überläuft und hier runterläuft und einfach weiterläuft. Und die Menschen die Liebe Gottes an dir riechen können und sehen können und spüren können und hören können, dann sind wir bei Johannes 13, 34, 35. Die Menschen werden erkennen, dass ihr zu Christus gehört. Ich erwähne noch ganz kurz die 7 Briefe an die 7 Gemeinden von Johannes in der Offenbarung. Die erste Gemeinde ist die Gemeinde Ephesus. Ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen. Die erste Gemeinde ist Ephesus und Gott beginnt mit einer ganzen Reihe von Lob. Eine ganze Reihe Lob, wo er die Gemeinde lobt und lobt und lobt. Und dann plötzlich kommt ein Tadel. Und wie heißt der Tadel? Dieser eine Tadel, wie heißt er? Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du was? Sag's mal laut. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verloren hast. Verlassen hast oder aufgegeben hast. Wie geht denn sowas? Ja, ganz einfach, indem ich mein Herz dem Weltgeist oder dem Zeitgeist dieser Welt öffne, verstehst du? Weil dann verdrängst du die Liebe Gottes immer mehr. Und Satans Angebot wird immer größer. So läuft das. Und was sagt Jesus noch zu seiner Gemeinde in Ephesus? Er sagt, ich rate dir, sagt er, dass du zurückkehrst zur ersten Liebe. Wenn du das nicht tust, werde ich dich verwerfen, sagt Jesus. Leute, das sind nicht meine Worte, das ist Bibel. Offenbarung Kapitel 2. Ich werde dich verwerfen. Und wenn Jesus uns verwirft, was heißt das dann? Was heißt das ganz praktisch? Wenn Jesus uns verwirft, heißt das? Leute, hallo, wir hören gleich auf, wir können gleich essen, aber noch zu 5 Minuten. Ja, warum denn nicht? Du gehst doch zum Arzt und sagst, hören Sie mal, da zwickt's, da tut's weh und hier auch noch. Was habe ich denn? Und was erwartest du von deinem Arzt? Dass er dich durchcheckt und sagt, ich habe Sie jetzt untersucht. Sie haben folgendes Problem. 1, 2, 3. Sie kriegen von mir diese Medikamente, 4, 5 Wochen einnehmen, alles wird gut. Verstehst du? Das erwartest du doch. Das ist endgültig. Aber deswegen sagt doch Jesus, ich rate dir, oder nicht? Nehmt Laodicea. Das ist noch viel böser. Laodicea ist so eingebildet, die 7. Gemeinde, dass Jesus sagt, du sagst, ich bin reich, ich bin satt gegessen, ich habe alles, was ich brauche gar nichts mehr. Und Jesus sagt, du weißt gar nicht, wie blind du bist, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Und ich bin dabei, dich auszu... Das war jetzt aber ganz lieb ausgedrückt. Dich auszuspeien. Das griechische Wort, das dort steht, könnte man noch ganz anders übersetzen. Ich sag's nur, ich werde es nicht erwähnen. Nein, nein. Aber Jesus sagt, ich bin am Punkt, es zu tun, ich habe es noch nicht getan. Und dann kommt wieder die Gnade Gottes. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Wofür steht das Gold? Dieses geläuterte Gold im Feuer, dieses reine Gold, wofür steht das? Für den reinen Glauben, das heißt zurück zu unserer Botschaft, zurück zum Wort Gottes. Jesus sagt, warum tut ihr nicht, was ich euch sage, wenn ihr zu mir sagt, Herr, Herr. Also zurück zum Wort Gottes und nehmt das weiße Kleid meiner Gerechtigkeit, sagt Jesus. Du brauchst es, um deine ganze Sündenschuld zu bedecken. Und, was noch? Weil die Gemeinde geistlich blind ist, Apostelgeschichte Kapitel 3, Laodicea. Weil sie geistig blind ist, brauchen sie die Augensalbe. Das ist der Heilige Geist. Und Jesus begründet das auch, damit du wieder sehend wirst. Geschwister, lasst uns doch einen Bund schließen in dieser Predigt mit Christus. Indem du bereit bist zu sagen, Herr Jesus, ich will diese Liebe Gottes in meinem Leben haben. Heute, hier und jetzt. Ein Pastor besteigt die Straßenbahn Er setzt sich auf zwei freie Plätze, auf einen davon und am Fenster, und er schaut heraus und er fährt mit der Straßenbahn mehrere Haltestellen, und dann hält die Bahn wieder an, eine Frau steigt ein, schaut sich kurz um, setzt sich direkt neben ihn. Okay. Irgendwie hatte das Gefühl, dass diese Frau sehr nervös ist. Und er denkt, was hat sie denn? Er weiß es nicht. Sie fahren weiter. Sie wirkt nervös, so neben ihm und die Tasche fest im Griff. Und plötzlich kommt der Kontrolleur. Man sieht ihn schon von vorne. Die Fahrkarten bitte. Und unser lieber Pastor zückt seine Fahrkarte. So, hat seine Fahrkarte in der Hand. Alles gut. Er ist der Pastor. Die Frau neben ihm, die zückt gar nichts. Die zuckt eher zusammen. Und dann kommt der Kontrolleur hierher und sagt, Fahrkarten bitte, Pastor. Alles gut. Gestempelt, zurück, und er schaut die Frau an und sie sagt zu ihm, ich habe keine Fahrkarte. Ich habe auch kein Geld. Es geht mir gerade nicht gut. Ich fahre gerade schwarz, weil ich wenigstens meine beiden Enkelkinder besuchen möchte. Ich möchte sie gern sehen, mehr nicht. Und dann fahre ich zurück. Und der Kontrolleur sagt zu ihr, aber Sie fahren schwarz. Und sie sagt, ja, das stimmt. Dann nehmen Sie doch hier meinen Ausweis, schreiben Sie mich auf, schicken Sie mir den Strafe und ach. Und er nimmt diesen Ausweis, schaut der Frau in die Augen, dreht um, läuft zum Fahrkartenautomat, wirft Geldstück ein und holt 2x2 Fahrkarten. 2x2. Für 2x die Strecke zu ihren Enkelkindern. Gibt ihr die beiden Fahrtickets, also diese 4, mit dem Ausweis und sagt zu ihr, jetzt können Sie diese Woche Ihre Enkelkinder 2x besuchen. Aber nicht als Schwarzfahrerin. Ihre Karten sind bezahlt. Die Frau ist, sie kann das nicht verstehen, was gerade passiert. Unser lieber Pastor, der rutscht auf seinem Sessel hin und her, weil er denkt, meine Güte, sein Ausweis in der Hand. Wow. Oder ich, oder du, oder wir, versteht ihr, was ich meine? Einfach so dieses, ich möchte dem anderen helfen und ich möchte dem anderen nahe sein. Der andere soll merken, dass ich von Christus Liebe erfüllt bin. Du hast vollkommen recht, Alexander. Vollkommen. Der Pastor denkt, das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen. Der Kontrolleur, dessen Name er gar nicht kennt, er hat dieser Frau in die Augen gesehen, hat diese Not erkannt und hat in der Liebe Jesu gehandelt. Ich möchte gerne abschließen mit einem Zitat von Corrie ten Boom. Ich denke, der Name sagt euch allen was, oder? Im Zweiten Weltkrieg war sie im Konzentrationslager Ravensbrück und es ging ihr dort nicht so gut. Ihre Schwester ist dort gestorben. Aber sie hat einen Satz geprägt. Ich habe von ihr gelesen, aber den Satz habe ich einfach behalten. Der Satz lautet, um zu wissen, was ein Anker ist, braucht es einen Sturm. Verstehst du den Gedanken? Wenn du mit deinem Schiff am Anker hängst, und das ist ein schwerer, guter Anker, und der Sturm bricht los, dann wird der Anker dieses Schiff halten. Ohne Anker ist dieses Boot eigentlich rettungslos verloren. Der Wind macht, was er will. Und sie überträgt das, Corrie ten Boom überträgt das auf uns und sagt, wenn die Stürme des Lebens losbrechen, und wer könnte das besser sagen als jemand, der im Konzentrationslager Zeit verbringt. Ich sage das jetzt mal so. Sie sagt, wenn die Stürme des Lebens losbrechen, dann brauchen wir einen sicheren, festen Anker. Und sie bringt es in Verbindung mit Paulus in Philipper 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Kannst du dazu ja sagen? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen.